Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute befassen wir uns dank Alimera, die diesen Podcast-Monat sponsern und möglich machen, gemeinsam mit Frau Privatdozentin Dr. Olga Furaschowa weiter mit dem diabetischen Makulaödem. Wir haben jetzt schon zwei Folgen bestritten, liebe Olga. Und heute stürzen wir uns weiter in die OCT-Diagnostik des DMÖs. Wir haben das letzte Mal ein sehr, sehr umfassendes Review-Paper angeschaut von Munk und Kollegen, die einzelnen Biomarker dann nochmal auseinandergenommen haben. Aber was der Mensch kann, das merkt man ja langsam, das kommt in der KI auf jeden Fall auch noch dran. Und deswegen wurde in dieser Studie die KI mal rangelassen. Wie genau haben die das gemacht?
Ja, liebe Annika, ich freue mich auch wieder mal dabei zu sein. Und diesmal tatsächlich sprechen wir nicht darüber, was wir als Ärzte in dem OCT-Befund sehen, sondern tatsächlich, was kann KI da auslesen. Und der Hintergrund war der, dass wir tatsächlich, wir haben ja viele Biomarker, wir können jeden einzelnen Biomarker irgendwie, wie du schon erwähnt hast, auseinandernehmen. Aber ich denke, dass im Grunde genommen haben wir da mit einer großen Interaktion und gegenseitigen Beeinflussen von vielen Faktoren und vielen Biomarkern zu tun. Und diese Zusammenhänge bleiben dann auf der Strecke. Wir gucken nur Momentaufnahme zum Beispiel nur auf die hyperreflektive Vorziehe oder nur auf die subretinale Flüssigkeit oder auf Drill und Droll. Aber dass Drill auch mit interretinaler Flüssigkeit irgendwie reagieren kann und daraus sich eine ganz andere Vorhersagekraft ergeben kann möglicherweise, das können wir natürlich mit unseren Möglichkeiten nicht abschätzen. Und das war so ein bisschen die Idee von dieser Studie, zu schauen, ob es in dem ganzen Gewusel an diabetischen Makulaödem OCT befunden, davon ja, ich weiß nicht, Milliarden, Zehnmilliarden, wie viele es schon gibt. Es gibt ja jetzt noch keine guten Klassifikationen für uns, die wir nutzen können, um da irgendeine prädiktive Bedeutung draus zu holen, was jetzt spricht besser auf welche Therapie. Daher haben das die Autoren hier der KI überlassen und haben erstmal die KI diese diabetische, also OCTs bei DMÖ auswerten lassen und dann in einer weiteren extrem komplizierten mathematischen Analyse, ich möchte jetzt hier nicht in die Details eingehen, weil das ist, glaube ich, wirklich sehr kompliziert, aber letztendlich mit einem speziellen Modell versucht, in dieser großen heterogenen Gruppe vielleicht Untergruppen zu finden. Also sie haben das genannt Phänotypen, das heißt vielleicht doch verschiedene Typen des diabetischen Makulaödems. Aber das war jetzt eigentlich nicht das primäre Ziel, sondern das primäre Ziel war dann zu schauen, ob diese verschiedenen Gruppen, die die KI am Ende dann definiert, ob sie wirklich auch unterschiedliches Ansprechen auf Anti-VEGF oder Steroide haben. Ja. Weil das ist natürlich das, was uns ja im Alltag interessiert. Ich möchte das Makulaödem bei Diabetes klassifizieren, nur wenn ich weiß, dass es natürlich auch eine therapeutische Relevanz hat.
Genau, oder einen prädiktiven Wert, haben wir ja gelernt. Ne?
Genau, richtig. Genau. Prognostisch und prädiktiv, also in dem Fall sogar wichtiger, prädiktiv. Genau, und das hat hier die KI, finde ich, hervorragend gemacht.
Was haben die denn rausgefunden? Also von den 114 Augen und 82 Patienten, ich muss einmal ganz kurz monieren, dass ich es jetzt nicht so absolut sauber finde, dass die beide Augen von den Patienten jeweils genommen haben, weil die sich ja vielleicht ein bisschen ähnlich sind. Oder was denkst du dazu?
Einerseits ja, andererseits haben dann beide Augen das gleiche Alter, das gleiche Geschlecht, den gleichen Status von kardiovaskulären Risikofaktoren und den gleichen Blutdruck. Das kann sicherlich Vor- und Nachteile haben. Aber ja, was hier auch wichtig ist, es waren quasi die Therapie- oder behandlungsnaive Patienten, die hier eingeschlossen worden sind, mit diabetischem Makulaödem, genau. Und sie wurden behandelt, also im Großen und Ganzen lief das darauf hinaus, dass so ungefähr 60% wurden mit Anti-VEGF behandelt. Mhm. Und ein bisschen über 30% haben tatsächlich gleich als First-Line auch Steroidtherapie bekommen. Und Steroide wurden bevorzugt gegeben in den Fällen, wo die Patienten zum Beispiel kürzlich irgendein kardiovaskuläres Ereignis hatten, also Herzinfarkt oder Schlaganfall, weil da wissen wir, dass Anti-VEGF nicht so gerade sehr empfohlen wird in den ersten Monaten. Oder wenn es Patienten waren, die nicht bereit waren, aus irgendwelchen Gründen zu monatlichen Injektionen zu kommen in den ersten Monaten. Oder auch Pseudophage-Patienten.
Ich weiß, ich halte den Podcast auf, aber ich muss da echt nochmal einhaken, weil mir das neu ist. Warum ist das so, dass man bei Patienten nach kardiovaskulären Ereignissen erstmal nicht Anti-VEGF geben möchte?
Ah ja, da streiten sich so ein bisschen die Geister. Es gab aber in den sehr großen Zulassungsstudien, in den ganzen späteren Auswertungen, indirekt Hinweise darauf, dass Anti-VEGF, was wir quasi nur in den Glaskörper eingeben, doch in zu einem gewissen kleinen Anteil, aber trotzdem systemisch tatsächlich auch nachweisbar ist, in den peripheren auch Blutkreislauf. Und dass das möglicherweise negativen Einfluss auf die gesamte Durchblutung hat. Und möglicherweise, wie gesagt, so richtig statistisch signifikant kam das nicht raus, aber gab es Hinweise, dass möglicherweise es mit erhöhtem Risiko von einem Herzinfarkt oder Schlaganfall assoziiert ist.
Okay, also man behält es im Hinterkopf und dann würde man es eher vermeiden.
Genau, oder zumindest, sagen wir mal, so 3 Monate Abstand. Also wenn jetzt der Patient kommt, der erst vor einem Monat einen Schlaganfall hat, der hätte ich auch ein bisschen Bauchschmerzen, dem Anti-VEGF zu geben. Und was in dieser Studie jetzt nicht erwähnt ist, aber neu ist, man weiß mittlerweile auch, dass die Patienten, gerade Diabetiker, die schon eine fortgeschrittene Nephropathie haben, also einen großen, schon starken Nierenschaden haben, da kann tatsächlich Anti-VEGF sich sehr negativ auch auswirken. Da kann die Nierenfunktion noch schlechter
werden. Okay. Gut, dass ich nachgefragt habe. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und jetzt können wir weitermachen mit der Studie. Ich hoffe, die Zuhörer verzeihen mir diesen Ausflug und fanden es vielleicht auch interessant.
Nein, es ist ja alles multifaktorielle Erkrankung. Man muss auch alle Faktoren berücksichtigen tatsächlich. Ja, und die Auswertung fand dann statt, also in der Anti-VEGF-Gruppe, einen Monat nach der dritten Injektion, wie es so Standard ist. Da wollen wir das erste ansprechen, ein bisschen beurteilen. Und in der Steroidgruppe, in der Dexamethason-Implantatgruppe, war das 3 Monate nach der Implantation.
Okay, also quasi am Ende des planmäßigen Wirkzeitraums.
Ja, ich denke mal schon, dass das 4 Monate auf jeden Fall wirkt. Ich würde sagen, dass man bei 3 Monaten eher so maximale Wirkung erreichen könnte.
Okay.
Insofern, da würde man auf jeden Fall sehen, wie weit oder was bringt uns maximalen therapeutischen Effekt eine Dexamethason-Implantation. Genau, und es wurde natürlich, wurde alles möglich ausgewertet an Biomarkern, die ganzen Volumina von Flüssigkeiten und Unterbrechungen von Ellipsoid, alles, was wir so wissen aus dem OCT, das hat alles KI gemacht.
Ja.
Und dann eine weitere, noch eine umfangreichere Analyse obendrauf, hat dann eben geschaut, ob es doch irgendwelche Subtypen gibt, ne, in dem Ganzen, die sich tatsächlich ein bisschen unterscheiden können. Und zwar jetzt noch unabhängig vom Behandlungsansprechen, also zu Baseline wurde geschaut, ob man da irgendwelche Untergruppen definieren kann. Und es wurden tatsächlich 3 Untergruppen am Ende definiert. Wir können jetzt nicht einen OCT-Befund an unsere Zuhörer transportieren per Kopfhörer oder Mikrofon. Aber ich versuche das mal ein bisschen genauer zu beschreiben. Also es gab letztendlich 3 Phänotypen.
Cluster haben wir das hier. Also ja, Phänotypen, sorry.
Genau, wie gesagt, ich finde das Wort Phänotyp ein bisschen sympathischer. Cluster klingt irgendwie sehr Informatik oder mathematisch.
Wie Kopfschmerz.
Ja, oder das genau. Deshalb war das mir so unsympathisch, das Wort. Auf jeden Fall gab es 3 verschiedene Typen. Also wie gesagt, wir können ja kein OCT-Befund zu unseren Zuhörer transportieren, aber versuchen Sie, so ein OCT vor den Augen zu führen mit einer isolierten, lokalisierten, intraretinalen Flüssigkeit direkt in der Folie, also in diesem zentralen 1 mm Bereich. Da ist quasi dieser kleine Hügel, also dieser kleine Berg sozusagen, der Bergtyp können wir den mal nennen. Diese Augen hatten so gut wie gar keine subretinale Flüssigkeit und nur moderate Unterbrechung der ellipsoiden Zone. Das war eher so der Typ, der nicht so stark betroffene Typ sozusagen. Der zweite Typ, der war am schlechtesten dran. Da war alles in extremer Ausprägung. Da war diffuse Flüssigkeit überall in allen Schichten. Da war hohe subretinale Flüssigkeit, wie gesagt, viel intraretinale Flüssigkeit und auch viel Strukturschaden, also viel Ellipsoid-Unterbrechung. Also das war der Typ 2, die sozusagen wirklich...
Der krasse Chaos-Typ
sozusagen. Ja, genau. Das hast du perfekt formuliert. Ist so was Perfektes, das ist mir noch nicht eingefallen. Hervorragend. Und Cluster 3 war irgendwas dazwischen. Also wir haben den...
Wie wollen wir den nennen?
Irgendwas dazwischen. Also wir haben den Bergtyp.
Der Dazwischentyp.
Dann haben wir, wie war das nochmal jetzt, das zweite, wie
heißt es? Der krasse Chaos.
Der krasse Chaos-Typ und der irgendwas Dazwischentyp. Also okay. Im Grunde genommen, wie wir die benennen, ist jetzt, glaube ich, vielleicht nicht so interessant. Interessant ist, ob sich das ansprechen auf die Behandlung.
Wie sah denn der Typ dazwischen aus? Können wir den noch ein bisschen beschreiben und eingehen?
Ja, der hatte so intraretinale Flüssigkeit, die so ein bisschen, aber nicht nur direkt in der Fovea war, sondern so ein bisschen diffus verteilt über der ganzen Makula. Mhm. Ein bisschen subretinale Flüssigkeit, aber auch jetzt nicht weltbewegendes. Und minimale Ellipsoid-Zonen-Affektionen. Also wirklich wenig. Das war sozusagen der Typ mit am besten erhaltener Netzhautstruktur sozusagen. Mhm. Genau. Und wie gesagt, was uns ja natürlich interessiert aus der klinischen Sicht, Cluster-Typen, wie auch immer, gibt es einen Unterschied in dem Ansprechen. Und es war tatsächlich sehr interessant und deshalb denke ich auch relevant für uns. Den Unterschied gab es und zwar ganz eindeutig. Der krasse Chaos-Typ, also der zweite,
Typ 2,
genau, mit den meisten Flüssigkeiten, mit der höchsten Überschwemmung in allen Schichten, sie haben tatsächlich sowohl anatomisch als auch funktionell am besten auf Anti-VGF angesprochen. Während der Bergtyp und der irgendwas dazwischen-Typ, ne, mit so ein bisschen Flüssigkeit hier, ein bisschen Flüssigkeit da, haben tatsächlich besser auf Steroide, also auf Dexamethason-Implantat angesprochen. Und diese Unterschiede waren tatsächlich auch wirklich statistisch signifikant. Sowohl anatomisch als auch funktionell. Also jetzt was Flüssigkeitsrückbildung angeht, Volumina von intra, subretinale Flüssigkeit, Netzhautdicke meine ich hier nicht. Ne? Wir reden über deutlich differenziertere Parameter. Und aber auch der Visusgewinn war tatsächlich mit Dexamethason-Implantat bei dem bergigen Typ und bei dem irgendwas dazwischen Typen tatsächlich am besten. Und ich finde das deshalb interessant, weil so der erste Ansatz ist, um wirklich etwas, was wir selber als Ärzte tatsächlich auf den ersten Blick nicht so gut beurteilen können, diese ganze Interaktion und diesen ganzen Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Biomarkern, was der KI offensichtlich doch besser gelingt. Das ist jetzt erstmal die erste Studie, die ich kenne. Es werden sicherlich noch andere Ansätze in diese Richtung geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Für uns ist es aber wichtig, dass wir möglicherweise hoffentlich bald in der klinischen Anwendung sowas haben, wo wir uns auch besser in Richtung prädiktive Klassifizierung und eine entsprechende Therapieauswahl besser bewegen können.
Wobei ich mir auch denke, dass gerade diese Grenzen sind ja ein bisschen unscharf, gerade zum Dazwischentyp hin. Und wahrscheinlich wäre das, was man bräuchte, so eine nochmal sehr viel größere Folgestudie, die halt viel mehr Patienten noch mit einschließt. Das ließe sich ja aber theoretisch, wie du schon gesagt hast, machen, weil die Daten sind ja eigentlich da. Also vielleicht sollten wir alle mal der lieben Frau Maria Vittoria Ciccinelli schreiben, wenn wir daran teilnehmen wollen. Das wäre total spannend. Und dann wäre das vielleicht ähnlich wie so ein Computerprogramm, dass man dann irgendwie eine Zuordnung bekommt. Also ich kann mir momentan einfach nicht vorstellen, dass man diese Zuordnung wirklich selber als Arzt vornimmt und dann anhand dessen ganz am Anfang die Entscheidung trifft, wir behandeln damit oder damit. Oder was denkst du dazu?
Da würde ich mich auch schwer tun, zumal es gab natürlich auch Überlappungen. Also es gab hier so eine schöne Grafik mit diesen, also wie gesagt, bestimmte besondere mathematische Auswertung mit diesen drei verschiedenen Typen und so kleine Bereiche, die zwar zum größten Punkt, also den Schwerpunkt separat liegen, aber es gab tatsächlich auch einige Überlappungen. Da sieht man schon, dass die Unterscheidung nicht immer einfach ist. Und ich persönlich, nachdem ich jetzt hier 3, 4, 5 OCT-Befunde gesehen habe, kann ich auch jetzt nicht sagen, ich kann jetzt jedes Makuläödem nach diesen, also einem dieser 3 Typen zuordnen. Da würde ich mich auch schwer tun. Und ich denke auch tatsächlich, die Idee dahin oder das Design der Studie, das steht ja schon. Und wenn man einfach diese mathematischen Modelle oder Algorithmen, KI, was hier schon das Ergebnis gebracht hat, mit deutlich mehr Befunden dann nochmal speist, da wird man sicherlich natürlich auch mehr Daten rausbekommen. Aber andererseits ist es interessant, dass es sogar bei so einer kleinen Anzahl der Augen, also wie viel waren 114, glaube ich, ne? Wenn ich mich nicht irre.
114
Augen, genau. Ja. Dass es trotz dieser kleinen Anzahl tatsächlich der KI gelungen ist, wirklich diese 3 separate Typen zu definieren. Also spricht eher dafür, dass es je größer die Kohorte ist, desto genauer wird wahrscheinlich diese Definition werden. Aber es geht alles so ein bisschen in die Richtung, dass dieses multifaktorielle Geschehen tatsächlich auch multifaktoriell charakterisiert werden soll. Das können wir als Ärzte, glaube ich, nicht einfach so. Wir können die hyperreflektive Furze zählen, wenn es uns langweilig ist in der Sprechstunde. Mm. Aber da wissen wir jetzt auch nicht, wenn wir jetzt 50 haben.
Wird es das jemals?
Ja. Ich weiß es nicht, je nachdem, wie viele Herausforderungen man sucht. Aber es hat diese Interaktion zwischen verschiedenen Biomarkern, dass man alles zusammen in Gesamtheit betrachtet, das fand ich jetzt das Neue an dieser Studie und das fand ich wirklich sehr interessant.
Sollte man vielleicht nicht zur Mittagspause hin machen, dann ist es ein bisschen wie Schäfchen zählen.
Das ist vielleicht eher sowas vor dem Schlafengehen.
Wer sich die Studie einmal anschauen will, weil er aus den doch sehr gut geratenen Beschreibungen, also vielen, vielen Dank, Olga, nicht schlau geworden ist, der darf das echt gerne tun. Die Abbildung, die auch nochmal die Phänotypen, also die Cluster darstellt, das ist die Figure 2. Und ja, ich kann es auch nur empfehlen. Es ist bestimmt spannend, was da noch in den nächsten Jahren um die Ecke kommt. Und ich glaube, wir beide würden es sehr begrüßen, wenn das einfach noch mal ein bisschen ausgeweitet wird, die Studie. Und dann kann man ja gucken, wo das in Zukunft hingeht. Ob wir vielleicht diese 30-40% in Zukunft besser abgreifen können, bevor wir die 3 Monate lang anbehandeln.
Das wäre das Ziel, tatsächlich gleich mit der effektiven Behandlung zu starten.
Vielen, vielen Dank fürs Erklären. Wir sind tatsächlich damit so ein bisschen an unserem am Ende des Themenblocks Non-Responder und auch OCT-Diagnostik und behandeln in der nächsten Woche eine sehr spannende Studie. Da geht es um den Versuch einer oralen Behandlung des DMÖs, also mit Tabletten. Das ist echt eine spannende Studie. Ich freue mich sehr darauf. Ach so, stimmt. Ja, okay, gut. Also es ist spannend. Mal gucken, worum es so geht. Wir wissen ja noch gar nicht, womit, aber es ist auf jeden Fall eine witzige Idee. Ich glaube, jetzt ist auf jeden Fall genug Teaser drin. Ja, und vielen, vielen Dank, liebe Olga, fürs Dabeisein und ich freue mich auf die nächste Woche.
Ich auch. Vielen Dank.
Dann nochmal danke an Alimera fürs Möglichmachen und auch nochmal danke an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie immer so fleißig dabei sind. Ich hoffe, Sie haben immer noch genauso viel Spaß daran wie wir beim Aufnehmen. Und dann bis nächste Woche. Tschüss.
Unter 4 Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.